So, jetzt bin ich bereit.
Sehr gut, dann können wir doch wunderbar loslegen. Guten Morgen, Simon. Es ist 7 Uhr, mittlerweile 54.
Tatsächlich, aber wir quatschen schon so halb seit um 7.30 Uhr miteinander. Irgendwie haben wir beide noch eine halbe Stunde gebraucht, um es ein bisschen auszutauschen, aber hauptsächlich, glaube ich, um wach zu werden.
Ja, letztes Mal haben wir aber auch so früh gemacht, oder?
Nicht ganz so früh. Ich glaube, da haben wir erst um 8 Uhr uns getroffen.
Ah, okay, verstehe. Naja, also ihr müsst wissen, wir beide haben entspannten eigentlich Woche.
Ja, eigentlich
aber,
ist Urlaub.
Aber jetzt müssen wir nochmal kurz Gas geben.
Ja, jetzt müssen wir nochmal Gas geben heute Morgen und dann wird das auch schön werden. Genau. So, die Urlaubszeit beginnt, hast du schon gemerkt?
Ja, du hast schon gesagt. Ja, also naja, nee, ich nicht, weil meine Urlaubszeit beginnt. Also ich habe schon von Menschen gehört, dass sie im Urlaub sind, weil Ferien ja sind.
Richtig.
Diese Woche noch und letzte Woche war ja schon.
Und Ende des Monats beginnen in Hessen auch schon die Sommerferien, da war ich sehr schockiert.
Echt jetzt?
Ja, tatsächlich.
Krass, sind die so früh dran? Ist ja verrückt. Mhm.
Aber ich meine, zumindest am Wetter merkt man, dass so langsam Sommer wird. Das ist schön, ja. Es ist sehr warm, die Solaranlagen arbeiten wunderbar. Und ja, so ist das.
Aber dein Urlaub hat ja schon gestern begonnen?
Ja, eigentlich.
Eigentlich. Ah ja, da kommen wir gleich drauf.
Ja, genau. Ich erzähle nachher ein bisschen was.
Na, okay. Ich habe ich nehme an, du hast das Apple-Event verpasst.
Ich habe kurz mal reingezappt, da haben sie gerade den neuen Mac Pro und den neuen Mac Studio mit dem M2 Ultra und dem M2 Max, heißt er, glaube ich, vorgestellt. Ja. Das war aber gerade so eine Uhrzeit, wo dann Abendessenszeit und Kinder versorgen, dass sie ins Bett kommen und so, deswegen konnte ich leider nicht dranbleiben.
Also ich habe es mir auch nochmal die Highlights nachträglich angeguckt, ich war auch auf Vorstandssitzung. Und konnte dann auch nicht live dabei sein. Aber ich habe mir dann das Wichtigste, das One More Thing, das wir seit 9 Jahren mal wieder haben. Das letzte One More Thing war was vor 9 Jahren?
Boah, gute Frage. Was war das letzte One More Thing? War das die Uhr?
Ja, genau, die Watch. Ja. Die Watch war vor 9 Jahren, habe ich mich auch erschrocken, dass sie schon 9 Jahre alt ist. Und jetzt haben wir dann die Apple Vision Pro, eine Mixed Reality Brille.
Korrekt.
Der Versuch, AR und VR irgendwie zu retten oder halt marktauglich zu machen. Ne? Haben wir ja schon eigentlich länger solche Brillen, aber so richtig, dass man sagt, das ziehen wir jetzt auf und das machen wir jetzt so, das hat sich nicht so durchgesetzt.
Ne? Ja, ich bin auch tatsächlich gespannt, was jetzt mit dieser Vision Pro kommt, weil das ist schon ein ziemlich monströses Ding. Also wenn man jetzt hier die Google-Brille sich mal anschaut oder auch das, was ja immer mal wieder so, ja, wie müsste sowas aussehen? Da hattest du ja eher so schicke, sehr schmale und, sag ich mal, schlanke Brillen. Jetzt haben sie doch so ein Riesending rausgebracht, um eben viel zu vereinen. Aber wie du sagst, halt, um das vielleicht wieder zu beleben und durchzubringen.
Ja, man muss auch sagen, im Vergleich, zumindest jetzt, was man so von den Specs hört und was man jetzt an Videos sieht, sie ist schon im Vergleich zu dem, was es auf dem Markt gibt, schon sehr schlank. Aber natürlich immer noch eine große Brille, ein Headset, das ich aufziehen muss.
Ich meine, ich bin ja nicht immer so in diesen Rumors involviert, aber ich hatte jetzt eher gedacht, die bringen halt wirklich so was ganz Schlankes, weißt du, was so eine normale Brille so in etwa, bloß halt vielleicht ein bisschen dickere Bügel oder sowas, aber natürlich hätte das dann nicht diesen Funktionsumfang gehabt.
Naja, ich bin erstaunt, weil die Brille sieht genauso aus, wie die Gerüchte immer waren. Also das Design war eigentlich schon komplett geleakt und also war schon sehr viel bekannt. Aber ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist ja eine Brille, die sollst du aufziehen können und damit durch deinen Alltag bestreiten.
Ja, und das finde ich schon spannend.
Also dieses Arbeitsding, das irgendwie kann ich mir das vorstellen. Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze im Büro, ich habe diese Brille auf. Und anstatt von einem Laptop zu sitzen oder von einem Monitor, arbeite ich mit dieser Brille. Also allein schon, dass ich die normalen Tastaturen einfach benutzen kann. Und ich kann bis zu 3 Mac-Screens vor mir haben. In der Mitte, links, rechts. Und kann geradeaus kann ich irgendwie Safari. Links habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, noch ein Fenster mit YouTube, wo ich mir noch nebenher oder einen Podcast, keine Ahnung, irgendwie Apple Podcast. Und rechts läuft noch Formel 1, die freie Training. Keine Ahnung. Nee, aber du kannst halt dann auch mehrere Tabs dann nebeneinander und sowas. Und du kannst einfach dann mit deiner Mac-Tastatur da sitzen und kannst mal schreiben, kannst dich umgucken und siehst andere Fenster. Und wenn jemand kommt zu dir und dich anquatscht, dann aus dem Bereich, wo die Person kommt, wird so alles wieder sichtbar um dich herum und du siehst die Person und sie sieht deine Augen von außen. Also, die haben natürlich sehr viel Schönes gesagt. Die Frage ist, wie viel davon nachher technisch funktioniert und auch wie es funktioniert, auch wie dann die Auflösung der Displays ist. Wie viel Verzögerung hat denn die Übertragung von außen nach innen und so weiter?
Ja.
Ja, also das bleibt abzuwarten, aber es ist auf jeden Fall mal ein Schritt, eine neue Plattform zu kreieren. Die Brille, die wird auf jeden Fall auch nochmal 5 Jahre dauern und wahrscheinlich 2, 3 Revisionen, bis die so richtig krass funktioniert und richtig krass, bis die ganzen Kinderkrankheiten so ausgebügelt sind, genau. Aber jetzt ist zumindest mal der Startschuss gelegt für eine Plattform, auf der man aufbauen kann. Schauen wir einfach mal, was die Zeit so bringt. Ja. Unsere Zeit
bringt. Das ist doch schön.
Unsere Zeit bringt jetzt Podcast, würde ich sagen.
Unsere Zeit bringt jetzt den Podcast, aber sowas von.
Oh ja, und ich bin wieder super vorbereitet und deswegen, ich drücke hier und ich drücke da und ich drücke nochmal hier und dann hier und dann geht's schon los.
Herzlich willkommen zur Folge 138 von Z-Funk 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Johannes und ich sind auch dabei.
Guten Morgen an alle da draußen.
So ist es. Es ist morgens. Mal schauen, wann ihr das anhört. Mal schauen, wann wir es schaffen, es fertig zu machen. Denn eigentlich haben wir Urlaub.
Ja, das fiel mir jetzt schon auf, als wir angefangen haben. Ich war so, wir waren da so ein bisschen stolz, dass wir es gerade noch so geschafft haben, irgendwie einen Termin zu finden vor den Urlauben. Und dann fiel mir gerade ein, ja gut, jetzt haben wir einen Termin, jetzt haben wir aufgenommen. Wir müssen es ja noch fertig machen.
Korrekt, richtig, ja. Also das wird tatsächlich noch ein bisschen spannend, aber das kriegen wir auch hin. Irgendwie wird das schon.
Ja, ich meine, du hast schon gesagt, eigentlich Urlaub. Bei mir ist eigentlich noch kein Urlaub, also weiß ich, wer es tun wird.
Ja, das Ding ist halt, also wir fliegen halt morgen früh weg und ich habe halt noch nichts vorbereitet für den Urlaub. Das ist so ein bisschen noch tricky.
Wo geht's denn hin?
Nach Ägypten mal wieder.
Wie lange?
Also wir sind ja eine Woche, Mittwoch bis Mittwoch. Wir sind ja so Ägyptengänger, weil es einfach sehr entspannt ist für Familien. Du hast schöne Hotels, du hast warmes Wetter, du hast als Eltern musst du nicht putzen und nicht kochen. Die Kinder sind glücklich und deine Kinder betreuen musst du sowieso. Deswegen ist es immer, erschwinglich für Familien, nicht weit zu fliegen und ganz nett vor Ort.
Ja.
Genau, ja. Da sind wir jetzt auch das dritte Mal tatsächlich im gleichen Hotel. Für viele unvorstellbar, für uns am Anfang auch. Aber dann haben wir gesagt, naja, die Kinder kommen dort an und die kennen schon alles. Das ist mega gut, weil dann fühlen sie sich sofort wohl. Sie brauchen eine kleine Akklimatisierungsphase. Für uns genauso, wir wissen alles, was wir brauchen. Wir können super entspannt packen, weil wir wissen, was gibt es dort, was müssen wir mitnehmen. Und wie gesagt, für uns ist eh Kinderbetreuung am anderen Ort. Das heißt, für uns das Entspannteste ist nicht kochen, nicht putzen. Auf die Kinder müssen wir sowieso aufpassen. Und das Hotel hat alles, was wir brauchen, ist wunderbar, hat eine schöne Anlage. Deswegen gehen wir zum dritten Mal dahin.
Ja.
Und diesmal kommen sogar meine Eltern mit und meine Schwester.
Ah, okay.
Ja, also da bin ich sehr gespannt. Freuen wir uns natürlich auch, weil dann vielleicht auch die Kinderbetreuung ein bisschen entspannter wird.
Wollte
weil
ich gerade sagen.
Oma, Opa und Tante auch mal was mit den Kids machen. Aber insgesamt freuen wir uns jetzt echt drauf, da nochmal wegzukommen.
Mhm.
Ja.
Und, aber du hast gesagt, eigentlich Urlaub. Also du hast
ja, weil
schon
gestern, ich habe eigentlich schon seit letzter Woche Urlaub quasi. Also ich bin ja jetzt Teilzeit nur noch angestellt. Sprich, Mittwoch war mein letzter Tag. Und dann hatte ich mir eigentlich schon so ausgedacht, ja komm, ab Donnerstag ist dann Urlaub sozusagen. Dann habe ich eine Anfrage bekommen, oder wir haben eine Anfrage bekommen, um nach Wien zu fahren auf eine Konferenz und dort Audiotechnik zu machen. Das haben wir als ehrenamtliches Team von der Kirche die Anfrage bekommen, weil dort eben eine Konferenz war. Dann waren da schon mal 4 Tage rum, also 2 Reisetage, ein Aufbautag, ein Veranstaltungstag. Und dann habe ich während dieser Zeit noch so viele Anfragen bekommen, was irgendwie noch zu tun ist. Beim UGC muss ich noch eine Korrektur machen. Das habe ich jetzt gestern schon gemacht. Mein Onkel kam dann noch und meinte, ja, also ich habe da doch mal so eine Animation gemacht, die müsste jetzt geupdatet werden mit aktuellen Zahlen und so weiter. Dann habe ich das auch noch gemacht. Dann habe ich gleich noch ein bisschen Rechnung hinterher geschickt und so weiter. Dann habe ich noch letzte Woche, so schlau wie ich war, Kundenakquise gemacht und die mussten jetzt natürlich auch noch vor dem Urlaub dann einen Termin mit mir machen und nicht nach dem Urlaub. Und so war dann schon einiges wieder los.
Ja. Verstehe.
Genau, deswegen eigentlich Urlaub, aber halt in der Umsetzung noch nicht ganz so. Aber man muss sagen, es waren coole Sachen. Ja, also die Konferenz in Wien war schon schön. Der Aufbau hat am Freitagmittag angefangen, also hatten wir den Freitagvormittag noch ein bisschen Zeit, wo wir eigentlich was machen wollten, bis uns aufgefallen ist, dass unser Auto nicht mehr dasteht, wo es sein sollte. Mm. Entsprechend sind wir erstmal auf die Suche gegangen nach unserem Auto. Und wir hatten die Empfehlung vom Hotel bekommen, wir sollen bei den Busparkplätzen parken, weil wir hatten einen großen Sprinter dabei, weil wir natürlich nicht ins Parkhaus reinpassen. Das haben wir dann gemacht und eben am nächsten Morgen sind wir durch Zufall früher zu unserem Sprinter hingegangen, als wir eigentlich geplant hatten. Also wir wollten eigentlich um 13 Uhr zum Sprinter und dann losfahren, aber wir hatten davor noch eine Besprechung gemacht und haben uns überlegt, haben wir unseren WLAN-Router eingepackt, um unsere Mixkonsole eben über iPad steuern zu können und so weiter. Dann müssen wir im Auto gucken, ansonsten müssen wir vielleicht noch schnell irgendwie einkaufen gehen. Und dann sind wir da hingekommen und dann war halt das Auto nicht mehr da. Und das war dann um 11 Uhr und dann war so, ja super, gibt zwei Optionen, entweder abgeschleppt oder geklaut, rufen wir mal die Polizei an. Und dann haben wir Polizei angerufen und die, ja, also, boah, das können sie jetzt nicht sagen. Wir müssen mal bei Sixt anrufen, weil das war von Sixt gemietet. Also wir bei Sixt angerufen, die total überrascht, so früh morgens quasi, um 11, meldet sich jemand und fragt dabei, ob man eine Meldung bekommen hat, wo das Auto geblieben ist. Nee, war also nichts. Wir wieder bei der Polizei angerufen, die in der Zwischenzeit herausgefunden, bei denen aus der Wache, und es gibt direkt eine Wache auf dieser Straße, wo wir waren, von den Polizisten hat niemand was abgeschleppt. War natürlich ein bisschen ernüchternd. Schade. Weil ist dann doof so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es geklaut ist, stieg dann plötzlich. Und dann hat ein Kollege einfach gesagt, komm, ich rufe jetzt mal einen Abschleppdienst an und frag da mal nach. Hat er einfach Abschleppdienst Wien eingegeben und die erste Telefonnummer angerufen. Und da war dann tatsächlich, dass das Auto eben abgeschleppt wurde. Und zwar genau 1,5 Stunden, bevor wir rausgegangen sind.
Okay.
Genau, und tatsächlich war es eben so, es war halt ein Omnibus-Parkplatz für die Reisebusse, die nach Wien kommen, und wir haben uns da halt mit dem Sprinter hingestellt und wir fallen nicht unter Omnibus, was auch irgendwie Sinn macht, aber nachdem das Hotel die Empfehlung ausgesprochen hatte, dachten wir, das wird schon passen. Wir sind dann auf jeden Fall mit dem zweiten Auto, weil wir waren mit einem Sprinter und einem Privat-PKW unterwegs, weil wir 5 Leute waren, sind wir dann da hingefahren, habe das Auto abgeholt, war dann auch recht unkompliziert, das Ding wieder zu bekommen, hat aber dann mal schnell 300 Tacken gekostet. Mhm. Plus Strafzettel, genau. Und dann sind wir eben zurückgefahren und dann war im Prinzip auch die Zeit ab um 11 gefüllt. Ne? Also nichts mehr mit Freizeit und so. Aber die Halle war mega, also es war eine riesen Kongresshalle, das war das Austria Center Vienna. Jetzt nicht das neueste Haus, aber unfassbar viele Räume und Hallen. Wir hatten da die größte, wo so ungefähr 2000 Leute vermutlich mal reinpassen sollten, mit einer schönen Bühne, riesige Leinwand, die mit 2 Projektoren bespielt wurde, programmmäßig war natürlich Sprache, aber dann auch Liveband mit Orchester, mit mehreren Chören, mehreren kleineren Gruppen, die Musik gemacht haben, ein paar Videoeinspieler. Entsprechend hatten wir gut zu tun, was Umbauten auf der Bühne anging. Plus wir hatten ein Mischpult dabei, was wir jetzt neu gekauft haben Anfang des Jahres. Sprich, das war erst die 2. große Veranstaltung damit. Da haben wir uns dann noch einiges eingearbeitet angelesen, wie man was alles machen muss. aber was cool war, der Veranstaltungstechniker von der Halle, der hat das gleiche Mischpult und der hat uns mega viel geholfen. Also irgendwie waren wir uns sympathisch und der hat uns dann echt unterstützt, hat uns noch so ein paar Tipps und Tricks gezeigt mit dem Mischpult. Das war richtig gut und dann hat das alles super geklappt. Und dann haben wir nach der Veranstaltung wieder abgebaut, hatten dann tatsächlich noch Zeit, ein bisschen was in Wien zu machen, sind auf den Prater. Ich weiß nicht, ob du weißt, was der Wiener Prater ist. Das ist ein riesen dauerhafter Rummelplatz. Also das ist wirklich die ganzen Buden, die du sonst irgendwie auf dem Frühlingsfest, auf dem Oktoberfest oder sonst was, die stehen da halt fest installiert. Gibt noch so ein altes historisches Riesenrad und so weiter und da sind wir rübergelaufen, das war echt krass, also war riesengroß, richtig viel verschiedene Sachen. Wir sind dann einmal mit dem Riesenrad gefahren und dann sind wir in ein Lokal reingegangen, das Schweizer Haus, das ist am Ende vom Prater, und es sah von vorne aus wie so, ja, das ist halt so ein kleiner, was heißt ein kleiner, das ist so ein Biergarten, da passen vielleicht so 200 Leute rein und dann gibt es noch so ein paar Tische drinne. Dann sind wir reingelaufen, war alles rappelvoll, unfassbar. Und da habe ich einen Kellner dort gefragt, wie es eben ist, ob wir einfach nach einem Tisch gucken oder ob noch was frei ist und so. Und dann gesagt, ja, laufen Sie mal durch. Und dann zeigte er so nach da hinten. Da dachte ich, okay, dann geht's nach der Hecke wohl weiter. Alter, da war bestimmt Platz für 1000 Leute außen zum Sitzen. Unfassbar riesiges Ding, wirklich. Das hatte so eine Mischung zwischen Biergarten und Volksfest-Bierzeltstimmung. Also wirklich krasses Ding, riesige Tabletts, mit denen die da rumgelaufen sind, Menschen über Menschen. Aber Essen war ganz gut. Haben wir uns hingesetzt, haben wir noch einen Platz gefunden, haben dann gegessen. Genau, also das, war schon ein ganz cooler Ausflug. Oder was? In Wien war das, ja. Wiener Prater. Okay. Genau, ja. Also das war auf jeden Fall ganz cool. Hey, wir haben da Fahrgeschäfte entdeckt, da weiß ich nicht, ob ich überhaupt dran denken würde, einzusteigen. Weil die waren schon echt krass nur vom Zugucken.
Ach, das ist ja sogar in der Stadt.
Ja, ja, das ist in der Stadt drinne. Das ist wirklich krass, genau. Ja, und Freitagabend waren wir noch an der Donau in so einem coolen Lokal, das heißt Selbstverständlich. Das war auch ein sehr, sehr cooles, sehr feines Lokal, auch so mit Außenterrasse. Nicht so groß, aber auch lecker und schön an der Donau. Das war echt cool, also war ein schöner Ausflug, hat Spaß gemacht, ja. Mhm. Genau, und jetzt bin ich eben zurückgekommen und dann habe ich erstmal noch UGC Korrekturen gemacht von einem Auftrag, den ich eigentlich schon vor 2-3 Wochen abgegeben hatte. Aber da habe ich dann jetzt einfach nochmal eine Korrektur schnell gemacht. Das war kein großer Aufwand. Kundenservice und Kundenwendung nennt man das, weil das war auch ein Kunde, der jetzt schon das dritte Mal gebucht hat. Das ist eine Agentur. Da habe ich das noch gemacht. Dann, was habe ich noch gemacht? Genau, das Animationsupdate für meinen Onkel, wie gesagt. Der hat jetzt einen Vortrag, während ich im Urlaub bin und braucht da nochmal aktuelle Zahlen. Der macht ja so Wirtschaftsberatung und da ging es jetzt nochmal um Steuerfreigrenzen, die ich in der Animation angepasst habe. Das war dann auch ganz in Ordnung. Hat aber doch eine Menge Zeit gekostet, weil, und das ist mir dann erst wieder eingefallen, ich habe diese Grafik nur als PNG bekommen. Und habe dann quasi, nee, beziehungsweise als Photoshop-Datei war das, glaube ich, habe ich die bekommen. Und quasi jedes Wort auf einer einzelnen Ebene und so weiter, aber gerastert. Mhm. Das heißt, Textelemente konnte ich nicht einfach als Text ändern, sondern es war alles schon gerastert. Entsprechend musste ich dann eben mit der After Effects-Animation, also ich musste in Photoshop neue Ebenen erstellen, die alten Ebenen ausblenden und dann in After Effects die einzelnen Ebenen ersetzen. Und da musste ich mich kurz wieder reinklicken, bis ich das hingekriegt habe. Hat dann aber funktioniert, weil ich arbeite ja nicht so oft mit After Effects in den letzten Monaten. Aber jetzt ist das alles sauber, habe es auf YouTube hochgeladen. Die können es für ihren Vortrag auch verwenden. Und entsprechend ist das jetzt ganz entspannt.
Okay.
Ja. Genau. Und dann hatte ich noch den Kundentermin. Das war auch eine ganz lustige Geschichte. Ich bin ja gerade dabei, mich noch tiefer in Content Marketing einzuarbeiten. Da habe ich ja schon in den letzten 1,5 Jahren mich vertieft durch die Social Media Aktivitäten mit den UGC-Geschichten und so weiter. Und jetzt bin ich natürlich in so einer Bubble drin in Social Media, wo mir natürlich viel so angezeigt wird über Social Media, Jobs und so weiter und so fort. Und da habe ich letzte Woche bei uns aus dem Nachbarort eine Werbeanzeige ausgespielt bekommen, Social Media Assistenz gesucht. Als 520 € Kraft, Werkstudent, Maschinenbau mit Online-Marketing-Erfahrung. Natürlich eine super Kombination. Ich wollte jetzt gar nicht diese Stelle haben, sondern ich habe einfach tatsächlich mal ganz klassisch Telefon-Kaltakquise gemacht. Mhm. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das jedes Mal eine Überwindung ist. Die Leute einfach anzurufen, mal was erzählst du denen. Aber das Gute war halt, ich hatte diesen Aufhänger mit der Werbeanzeige und habe dann gesagt, hey, ich habe gesehen, ihr sucht Personal. Ist ja immer eine ganz spannende Kombi, so Fachexperte, aber auch Online-Marketing und dann noch im Studentenstatus. Was ist denn euer Plan? Habt ihr eine Strategie? Wollt ihr denen die dann einfach umsetzen lassen? Was soll die denn machen? So, ja, also Strategie haben sie nicht, aber sie brauchen jemanden, der einfach postet und mal ab und zu ein Foto macht und so weiter, weil sie schaffen die nicht, das Familienbetrieb. Der Vater ist der Chef und da haben sie noch, sind noch 2 Söhne mit im Betrieb und die schaffen es einfach zeitlich nicht. Und dann habe ich halt angeboten, erzählt, was ich mache. Gesagt, ja, es wäre doch total sinnvoll, man macht mal eine Strategie, weil dann ist es einfacher, sich daran festzuhalten und daran lang zu hangeln. Und man muss nicht jedes Mal neue Ideen suchen, sondern man kann einfach auf ein Konzept zurückgreifen, was man dann auch weiterentwickeln kann, auswerten kann und was dann einfach messbar wird so. Und davon war er tatsächlich ganz angetan. Und dann dachte ich, komm, wir machen Ende Juni nach meinem Urlaub einen Termin, ganz entspannt. Und dann sagt er, ja, aber nee, Ende Juni nach ihrem Urlaub, da haben wir Firmenjubiläum, da habe ich keine Zeit für sowas. Aber wenn sie heute vorbeikommen können, das war letzten Donnerstag, bevor ich dann nach Wien gefahren bin, meint, nee, heute ist schlecht, weil ich fahre jetzt gleich nach Wien. Aber ich könnte ihn halt noch Montag vor meinem Urlaub anbieten. Ja, okay, dann Montagmorgen gleich um 9. Und dann war ich da gestern und habe mit denen gesprochen, war echt cool, 3/4 Stunde geredet, ausgetauscht und so weiter, war sehr konstruktiv, offen. Jetzt können die sich überlegen, was sie machen wollen. Wenn ich die Zeit noch habe, schicke ich heute mal ein Angebot raus, dass sie in ihre Überlegungen auch die Preisspanne gleich mit reinnehmen können. Und dann entsprechend, genau, mal gucken, was dabei nach dem Juni rauskommt. Ja. Und dann habe ich noch einen befreundeten Unternehmer, der sitzt in der Nähe vom Bodensee, grob gesagt, also in diese Richtung. Die sind auch in der Elektrobranche tätig, aber expandieren USA, China und so weiter. Den kenne ich von früher, beziehungsweise das ist ein, sag ich mal, ja, Familienbekannter. Und den habe ich demnächst auch mal angeschrieben, weil die posten recht viel, aber immer nur Fotos und das halt auch nur so beiläufig. Da habe ich denen eben auch mal geschrieben, warum sie kein Video nutzen, ob sie da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weil ab und zu mal posten sie so von der Messe so einen Messestandrundgang mit dem Handy aufgenommen, aber nicht wirklich regelmäßig. Und der hat jetzt auch gesagt, bei uns sind gerade viele im Urlaub, aber danach reden wir mal miteinander. Da freue ich mich auch schon drauf. Was mich so ein bisschen wieder ja, positiv der Akquise gestimmt hat und ich vielleicht euch auch weitergeben möchte, wenn ihr Sachen macht, ruft einfach an, schreibt eine Mail. Am besten ist anrufen und versuchen direkt den Ansprechpartner herauszufinden. Und dann traut euch einfach, erzählt, wie ihr seid, was ihr macht. Die Leute sind offener, gerade was Content-Marketing angeht. Social Media, die Leute suchen ohne Ende, Familienunternehmen, Mittelstand. Die sind über jede Unterstützung dankbar, solange es natürlich finanzierbar ist. Aber traut euch da, also seid mutig und habt keine Scheu davor, einfach mal Kaltakquise zu machen. Lohnt sich.
Ja, das ist bestimmt richtig. Und ich hab's nach meinem ersten Anruf vor ein paar Jahren auch gelassen wieder.
Ja, es ist auch super, super eine Überwindung, wenn du dann vor allem Ablehnung erfährst. Ich hatte jetzt natürlich zwei super gute Beispiele. Ja. Man muss irgendeinen Aufhänger finden. Ne?
Ja. Okay, er hat auch einiges los, siehst mal.
Ja, deswegen eigentlich Urlaub. Aber wenn du noch keinen Urlaub hast, bist du ja noch voll am Arbeiten, oder?
Ja, also ich gehe am Morgen früh in Urlaub. Wir gehen wieder nach Österreich. Da waren wir ja schon im Winter in diesem privaten Airbnb-Chalet.
Geht jetzt gleich hier wieder?
Genau. Wir haben gesagt, wir wollen das, nachdem wir im Winter da waren, jetzt doch mal das Ganze im Sommer erleben. Wetter wird ein bisschen, also warm wird's, aber die Wetter-App zeigt an jeden Tag Regen. Ich habe da mal reingeschaut, das sind so dann jeden Tag so mal 2-3 Stunden eigentlich nur und dann irgendwie nur so ja unter 2 Millimeter. Also es könnte wahrscheinlich so ein bisschen nieseln vielleicht. Ich hoffe, dass es einfach auch schön wird, wettertechnisch. Genau, das ist im Prinzip so ein kleines Tiny House, so eine alte Scheune, so eine Mini-Scheune, diese ja, eher Hütte, die sie umgebaut haben, mit Bad und im Dachgeschoss eben Bett und eine Küchenzeile. Und draußen gibt es dann so eine private Fasssauna und einen richtig geilen Whirlpool und so ein Außenbett. Ja, und dann halt so Feuerstelle. Und so, und da kann man einfach dann das mal völlig privat für sich und da bleiben wir bis Sonntag. Also Mittwoch bis Sonntag. Sonntag gehen wir wieder zurück. Und vielleicht gehen wir am Sonntag noch zum Prater nach Wien.
Ja, wenn ihr da in der Nähe seid, lohnt sich auf jeden Fall. Also, ich meine, von Wien aus gefahren, wir sind bis zu uns hochgefahren, 7,5 Stunden. Wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein. Kann man schön durch die Nacht fahren. Ja. Das ist eine ganz angenehme Strecke, deswegen lohnt sich.
Ja, genau. Und also das dann am Morgen. Und ansonsten habe ich mein Büro weiter eingeräumt. Ich habe jetzt mein ganzes Equipment aus dem Lager, das ich habe, geholt, einen Ort weiter. Und habe das jetzt in mein hinter mir in mein Hoch- oder Schwerlastregal angefangen zu räumen. Und das, was im Keller war, habe ich jetzt hier ins Büro geräumt. Genau, das heißt, so Equipment ist jetzt griffbereit, das heißt, wenn ich was brauche, stehe ich auf, gehe einmal um die Rückwand von meinem Schreibtisch und habe dann in meinem Regal alles griffbereit, auch meine Aperture-Lampen und sowas, mein ganzes Livestreaming-Equipment, genau, das ist jetzt auch hier alles angekommen. Und dann habe ich, nachdem wir viel über KI gesprochen haben, viel KI benutzt.
Oh, ich bin sehr gespannt.
Und zwar habe ich ja erzählt, dass ich für jemanden, für ein Kino ein Intro baue. Beauftragt worden für ein Kino, ein Intro zu bauen, das halt so ein bisschen bummt, so mit Audiotechnisch und Atmos und so ein bisschen Weltraum-Feeling einem gibt. Und das soll eben vor jedem Film laufen. Und das habe ich, wie gesagt, schon länger auch viel mit Stockmaterial gebaut. Und jetzt ging es darum, dass wir irgendwie halt den Voice-Over-Text visualisieren mussten. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt, schreibe ich den klassisch rein, wie ich es bisher gemacht habe, setze ich mich vors Mikrofon, nehme es auf, das war mir alles zu viel für das, was es am Ende ist, dann jetzt doch für das, dass es ein Preview sein soll, zu viel Aufwand. Und dann kam mir irgendwann die Idee, hey, der Simon hat doch über diese KI-Voice-Over-Geschichten erzählt. Und dann habe ich mir da dieses 11 irgendwas.
Ja, 11 Lab.
Ja, genau. Habe ich mir
oder 7 Lab? 7 Lab, glaube ich.
Nee, war 11, meine ich.
Okay, und, ja gut, aber irgendwie so.
Ja, genau. Und ich habe dann mal so testweise das gemacht und dann irgendwann gemerkt, ich komme an meine Grenzen, habe ich mir dann ein kostenloses Konto erstellt und konnte dann deutlich mehr machen und habe dann den Sprechertext da reingehauen und habe mir da dann, habe ein bisschen probieren müssen und bin dann ein, zwei, dreimal, hat es einem nicht so gut geklingt, bis ich gemerkt habe, man kann auch die Version V2 eben an Sprachmodell nutzen, weil dann macht er auch, weil in dem Text waren halt deutsche und englische Begriffe und der Text sollte eigentlich deutsch sein, aber es waren halt so klassische englische Begriffe drin und gerade wenn es um die technischen Specs von dem Kino ging und das V2-Sprachmodell hat es dann sehr gut wiedergegeben. Mhm. Und man konnte dann mit den Reglern auch die Geschwindigkeit anpassen und wie viel Pause zwischen den Wörtern und so habe ich mich dann rangetastet und habe dann irgendwann eine Version gehabt, wo ich gesagt habe, ja, für den Preview vollkommen ausreichend, das lege ich jetzt drunter. Und dann wieder habe ich mir gedacht, so das so arbeiten wie mit Privatleuten und das mag ich ja gar nicht, ich mag ja eigentlich nur mit Firmen arbeiten. Mhm. Und irgendwie manchmal ist der ganz komisch und sagt dann halt so Anfängersachen, so was halt wenn ich jetzt einen Hochzeitsfilm mache und dann kommt halt irgend so ein Feedback auf was, wo ich mir denke so, hey, darum geht's jetzt gerade nicht und ich schreibe rein, ja. Hey, ich habe das mit einer künstlichen Intelligenz gemacht, leg mal bitte keinen Fokus in deinem Feedback auf Sprache, Verständlichkeit und so weiter, das macht ja dann nachher ein Mensch, ja. Mhm. Mir geht es um den Inhalt des Textes. Und was kam zurück? 2/3 von dieser Feedback-E-Mail hat sich auf die Stimme von dieser KI bezogen. Und ich war so sauer und habe dann, weil ich wusste das, ich habe es ja sogar noch gesagt, bitte, weil ich will ja auch effizient wie möglich arbeiten,
ja.
und will mich frei machen von irgendeinem von Müllinformationen. Aber da waren 2/3, was ich einfach weg, und ich habe dann geschrieben, also den ersten Teil ignoriere ich jetzt einfach mal weg. Weil Layout. Naja, gut. Genau, das habe ich gemacht. Also habe da Sprach-KI-Tools genutzt. Ja gut, mehr KI war es auch nicht.
Aber immerhin. Machst du dann auch so richtig schön eigenes Sound-Intro und so weiter?
Also das geht jetzt dann zum Sound-Designer. Also ich hab jetzt unter dieses Intro habe ich jetzt so ein bisschen selber was gelegt. Ich habe mir bei Artlist.io genau so ein Monatskonto, so einen Monat gemacht, habe mir da Soundeffekte runtergeladen, die dazu passen und habe die einfach mal drunter gelegt, fürs Gefühl einfach. Und auch da hat er mir Feedback gegeben, wo ich dann auch gesagt habe, hey, bitte nicht auf Sounddesign Feedback geben, weil das macht nochmal jemand, ich mache das nur, damit du ein Gefühl dafür kriegst. Egal. Und dann habe ich da eben mit diesen Soundeffekten was gebaut und Atmo ein bisschen und so. Aber das geht jetzt dann quasi, nachdem jetzt das Bild steht und der Text fürs Voice-Over, geht das jetzt zum Sounddesigner und dann legt der noch Zeugs drunter. Und dann muss es eben noch in Dolby Atmos gemacht werden, damit auch dann wirklich Animationen von hinten nach vorne fliegen im Raum, hörbar, akustisch und also es, wir haben wir fliegen quasi an Planeten vorbei, so ja. ganz dicht und das heißt, die fliegen dann quasi auf uns zu und uns links und rechts vorbei und dann müssen die halt im Raum, dass der Schall nach hinten geht. Vorbeigeflogen sind und sowas. Das muss halt im Raum gemacht werden und das muss der Sounddesigner halt. Deswegen habe ich eben jemanden gesucht, der vor kurzem der Dolby Atmos mischen kann, damit wir das machen können.
Ja, ja klar.
Genau.
Cool. Ja.
Also, spannendes Projekt. Wir haben noch eine Animation mit dem Logo von dem Kino gemacht. Die hat auf dem ersten Eindruck ihm auch gefallen. Also, das läuft und ich denke, dass ich damit dann auch nach dem Urlaub dann irgendwie 2-3 Wochen hoffentlich dann durch bin mit diesem Intro-Thema. Genau.
Sehr schön.
Und dann habe ich meine Steuererklärung, meine Daten, also meine Unterlagen abgegeben beim Steuerberater.
Oh, wo du sagst, das muss ich auch noch machen. Oh, Urlaub eigentlich.
Für meine Steuererklärung aus dem Jahr.
Wann ist 1.7. oder 30.7. Frist fürs Jahr?
Ich weiß nicht. Also 7. glaube ich. Aber ich glaube, wurde verlängert doch wegen hier Corona und so.
Ja, aber auf 31. Also, August.
Also ich habe einen Steuerberater, deswegen habe ich bis Ende des Jahres Zeit für die Steuer 21. Und die haben wir jetzt gemacht. Oder die machen wir gerade.
Das ist schon ein bisschen hinterher.
Ja, genau. Machen wir die Steuer 21 und dann machen wir die Steuer 22 irgendwann.
Tor.
Genau. Ja, das läuft und wie gesagt, morgen im Urlaub und es ist auch wirklich geplant, nichts zu hören, nichts zu sehen und auf nichts zu antworten.
Dann mach einen guten E-Mail-Responder rein.
Ja, mache ich auch. Nee, mache ich. Und aber das ist so, das muss ich auch lernen, aber das hast du auch irgendwann angefangen. Ne? Mhm. Wirklich so.
Wobei sich das hauptsächlich auf die Festanstellung bezieht, muss ich ehrlich sein. In der Selbstständigkeit ist das so ein bisschen tricky, zumindest dieses Mal. Ich habe ja einen Auftrag parallel laufen, wo ein Kollege für mich hingeht.
Naja.
Genau, deswegen, ich gucke jetzt mal, wie das läuft. Ich muss heute nochmal mit der Frau telefonieren, mit der Auftraggeberin. Aber ja, du hast recht, das ist sehr wichtig.
Genau. Thema heute, also ich habe mal wieder was auf Facebook gesehen und zufällig hat in der letzte Woche mich noch eine Studentin angesprochen an der SAE und zwar ging es darum, bei beidem um das Thema, was kostet denn so ein Imagefilm?
Mhm.
Und zwar ging es bei der Facebook-Anfrage einmal darum, dass es wohl jemand war, der auch noch nicht so viel Erfahrung hat und hat dann geschrieben, hey, ich wurde angefragt von einer Bäckerei, ich soll einen Imagefilm machen, was kann ich denn dafür verlangen? Mhm. Und man kann sich vorstellen, wie die Kommentare waren, aber die waren sehr vielfältig, von direkt Fixpreise sowas wie, da würde ich ganz klar mindestens, also entweder hat einer geschrieben, ganz klar 2500 Euro, der andere hat geschrieben, ach, fang doch mal mit 800 Euro an und der andere dann mal wieder dann sowas wie, ja gut, da bräuchten wir jetzt ein bisschen mehr Infos. Ein anderer hat geschrieben, hey, gar kein Problem, ich mache das professionell, leite mir den Kontakt weiter, ich übernehme das Projekt. Also war sehr vielfältig, war sehr schön. Ich glaube, am Ende gibt's ist er nicht schlauer geworden durch sein Posting. Ja.
Super.
Und eine Studierende hat mich dann, oder in dem Fall eine Studentin, hat mich dann gefragt, auch ja, sie muss für eine Bachelorabgabe muss sie auch so einen Imagefilm kalkulieren und was man dafür verlangen kann. Und ich habe dann gesagt, ja, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Also wenn du einen Handwerker anrufst und sagst, hey, meine Dusche tropft, dann sagt er dir auch nicht direkt am Telefon, was es kostet, sondern der kommt vorbei, der guckt sich's an und der sagt dir am Ende, was es kostet. Und dann kannst du sagen, mach's oder ich mach's nicht. Weil das halt so vielfältig ist. Und es gibt halt Parameter, die es gibt, die Entscheidung dann treffen oder ausmachen, was nachher dieses Projekt kostet. Aber natürlich auch dann am Ende, was es kostet an Produktionskosten und dann muss ich ja noch gucken, was ich dafür haben möchte, weil ich möchte ja am Ende da auch Gewinn daraus ziehen und nicht nur meine Kosten decken.
So ist es, ja.
Genau, ja.
Deswegen ist immer wichtig, wenn man so eine Anfrage bekommt, nicht sofort zu antworten, kostet, keine Ahnung, 3000 Euro, wobei das für manche schon eine zu große Zahl ist, um die rauszuschicken, weil sie glauben, es ist günstiger, sondern erstmal ist meine Strategie, bedanken für die Anfrage. Man nimmt sich gerne Zeit, einen Preis zu ermitteln. Dazu sind aber noch ein paar Informationen notwendig, die können wir entweder schriftlich oder per Telefon klären. Und dann kommt man eben hin, dass man zur Vorstellung des Kunden kommt. Das heißt, der Kunde kann sich vorstellen, der Kunde kann seine Erwartungen äußern, der Kunde kann seine Bedürfnisse äußern, was er denn braucht. Und so kann man eben schon mal einen ungefähren Fragenkatalog abarbeiten, dass man eine Idee davon bekommt, was der Kunde denn gerne haben möchte.
Genau, weil manchmal geht ja auch schon, kann man das Gespräch relativ schnell auch beenden, wenn man über das Thema Vorstellung des Kunden spricht, weil oftmals ist es dann so, dass der Kunde sagt, ja, wir haben da was gesehen, irgendwie von einer sehr großen Firma, die dann einen krassen Film gemacht haben, irgendwie, jetzt, keine Ahnung, Beispiel, Kunde kommt und schickt dann und sagt dann, hey, ich habe da was gesehen von SAP zum Beispiel, richtig schönes Ding, naja gut, wir möchten jetzt schon das auch haben, was die so gemacht haben, aber klar, wir sind jetzt nicht so groß wie SAP, wir haben jetzt, also, wenn es darum geht, wir hätten so, keine Ahnung, 1500 Euro, und da kannst du gleich mal sagen, Moment mal, das werden wir nicht erreichen, weil SAP hatte, keine Ahnung, dafür vermutlich über 100.000 Euro. Das werden wir so mit diesem Budget natürlich nicht erreichen. Dann muss man mal gucken, was kann man dem Kunden denn noch entlocken? Kann man ihn in seiner Vision ausbremsen oder kann man das Budget ein Stück weit steigern und die Vision bremsen? Und wenn man merkt, das geht komplett auseinander, weil die Person einfach nicht versteht, was an Film, was an Aufwand bedeutet und er nicht versteht, warum man diese Vision nicht mit diesem Geld umsetzen kann, weil eine Kamera, die kann sich heutzutage jeder kaufen, dann kann man relativ schnell sagen, okay, ich glaube, wir kommen nicht zusammen. Und das ist auch nichts Schlimmes. Ich habe auch schon Jobs abgesagt beim ersten Telefonat, weil es einfach nicht gepasst hat. Und bevor ich mir das Leben schwer mache und am Ende mit Minus rausgehe, dann lasse ich es.
Ja, ja. Aber um sowas gerade im ersten Telefonat einschätzen zu können, sag ich mal, ist es jetzt gut, dass wir schon eine Erfahrung haben? Wenn jetzt eine Studentin dich gefragt hat oder ein Student, die haben natürlich jetzt noch nicht so die Erfahrung und da hast du natürlich gesagt, da gibt es so ein paar Parameter, die man dann im Kopf mal so grob überschlagen kann, wenn man eben ein Konzept oder eine grobe Idee vom Kunden bekommt, dann hat man so ein paar Parameter, wo man dann einschätzen kann, was kostet das ganze Ding. Ne? Und Parameter ist natürlich eins, was immer in Sinn kommt, ist so Personalbedarf. Ja, wie viele Leute brauche ich dafür? Ist das ein Film, den ich als One-Man-Show machen kann, weil das nur ein kleines Interview? Oder ist das nachher ein großes Ding vor LED-Wand oder sonst irgendwas? Bin ich da im szenischen Bereich unterwegs, wo ich dann mal Kamera, Ton, Licht ordentlich, Maske, Kostüm und so weiter brauche. Also Personalbedarf ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, den man, finde ich, auch als Student ab einem gewissen Semester gut einschätzen können muss. Einfach, weil man schon ein paar Projekte im Studentenrahmen gemacht hat. Die sind natürlich immer kleiner, aber davon kann man in der Regel schon ganz gut ableiten, wie viel so ein Film an Personalbedarf hat. Und dann haben wir auch schon gesagt, gibt es zum Beispiel eine Verdi-Filmunions-Gagentabelle, die man sich heranziehen kann, wo Mindestgagen für Anstellungen draufstehen. Und daran kann man sich zum Beispiel auch orientieren, was dann so ein Personalbedarf kostet pro Tag.
Genau. Was man auch noch dann, da gehen wir schon auch dann irgendwann ins Detail, aber was man noch so, wo man so ein bisschen dran denken kann, wenn man sagt, okay, wir werden auf jeden Fall mehr als einen Drehtag haben, man kann auch dann schon überlegen, weil Personalkosten sind einfach ein Hotspot, so, also das ist ein Punkt, der mitunter die größten Kosten ausmachen kann, dass man halt sagt, man hat zwei Drehtage, aber man braucht gar nicht an beiden Drehtagen das gleiche Personal, den gleichen Personalbedarf. Genau. Also es kann auch sein, dass man sagt, okay, wir haben einen Heavy-Tag, da haben wir irgendwie dann tatsächlich vier Leute dabei, aber der zweite Drehtag, da machen wir nur in Anführungszeichen irgendwelche Fahraufnahmen, wo wir die Kamera irgendwie ins Auto machen oder man sitzt auf dem Beifahrersitz und filmt die Person, die sie fährt, man filmt irgendwie das Auto von außen und hat vielleicht noch einen Drohnenshot oder ein paar Drohnenshots an dem Tag, aber es wird ein deutlich entspannterer Tag als Tag 1, dann brauche ich nicht irgendwie den Personalbedarf von 4.000 Euro vom Tag 1 für den zweiten Tag auch schon berechnen, weil dann kann ich halt sagen, ich brauche nur die Hälfte oder ich brauche nur 1.500 Euro für den zweiten Drehtag. Also das kann man dann schon mal so grob andenken, in welche Richtung es dann auch von der Aufteilung der Drehtage gehen könnte. Wobei muss man aufpassen, dass es nicht schon zu detailliert wird für ein Angebot oder für eine fixe Preisaussage, so für ein KVA oder sowas. Genau, aber das ist was, das hat ja auch die Erfahrung gezeigt. Man braucht nicht immer am gleichen, über alle Drehtage denselben Ressourcenbedarf.
Genau, das haben wir ja auch schon gemacht, als wir in Berlin gedreht haben. An dem einen Tag hatten wir noch einen Beleuchter mit dabei und den haben wir dann abends nach Hause geschickt und am zweiten Tag haben wir Interviews so gemacht und konnten das dann zu dritt lösen, ohne den vierten Mann. Was zu Drehtagen natürlich auch wichtig ist, ne, wenn ihr eine grobe Idee habt oder ihr lernt den Kunden kennen und wisst, okay, der hat mehrere Standorte beispielsweise, dann könnt ihr natürlich auch mal schauen, so logistisch, wie viel Locations kriegen wir dann an einem Drehtag überhaupt hin? Also wenn es jetzt alles in einer Firma ist, ihr macht dann ein paar Schnittbilder, ein, zwei Interviews, dann ist es vielleicht noch an einem Tag machbar. Aber wir sind jetzt gerade an einem Kunden dran, der hat einen Standort in Stuttgart und in Ulm. Das wird schwierig an einem Tag mit Fahrzeit und dann ist vielleicht noch Stau. Und sonst hast du am Ende vielleicht nachher noch 2 Stunden Drehzeit, realistischerweise bei gutem Licht, wenn du mit Tageslicht arbeiten willst oder auch mit den Mitarbeitern, die ja auch ihre Arbeitszeiten haben. Und dann wird ein Drehtag natürlich schon eng, wo du dann einfach in die Arbeitszeiten und in die, also sowohl personell in die Arbeitszeiten als auch logistisch in die Arbeitszeiten reinkommst, die dann nicht mehr umsetzbar sind. Also das auch ein Gespür dafür entwickeln und mitdenken, wie viele Locations und wo sind die Locations und schafft man das überhaupt an einem Tag?
Ja,
ja,
genau.
Anderer Punkt ist dann natürlich Equipment. Ja, also wenn wir schon mal die Vorstellung des Kunden, die Qualitätsansprüche auch, die ein Kunde hat, ja, ich muss jetzt vielleicht für einen kleinen Social-Media-Clip jetzt nicht mit einer Red Dragon aufkreuzen. Wenn ich jetzt aber einen Kinowerbefilm, einen Kinowerbespot mache, dann ist vielleicht eine Kinokamera schon auch angebracht, um einfach nachher gewisse Farbräume abbilden zu können. Also da kann man natürlich schon mal sich im Kopf so zurechtlegen, was für Equipment brauche ich dann, sowohl Kamera- und Optiktechnisch, aber auch brauche ich nur ein Stativ, brauche ich einen Slider, brauche ich einen kleinen Kran, brauche ich einen richtigen Dolly, arbeite ich mit einer Drohne, haben wir da irgendwelche Aerial-Footage-Aufnahmen, die wir machen wollen, dann aber auch Richtung Ton, ja, haben wir 1, 2, 3 Leute vor der Kamera, die reden sollen, Das sind lauter solche Sachen, die wichtig sind und dann natürlich auch Licht. Ja, wie sind die Lichtgegebenheiten vor Ort? Das kann man natürlich in einem Erstgespräch jetzt nicht sofort herausfinden, aber man kann mal sagen, können Sie uns mal Bilder von den Locations schicken, wenn es Firmenräumlichkeiten sind, oder dann sagen, hey, Lichtpaket, das und das ist ungefähr der Umfang, den wir uns gerade vorstellen. Das konkretisiert sich, wenn wir ein Location Scouting gemacht haben.
Ja. Genau. Auch hier möchte ich eine Geschichte zitieren oder eine Geschichte erzählen. Ich habe auch das Gespräch gehabt mit jemand anderem, der dann gesagt hat, ja, ich habe mir jetzt ganz viel Equipment gekauft, ich habe jetzt investiert, weil alle anderen sind jetzt nicht so schlau, weil die holen sich für jedes Mal bei irgendeinem Auftrag, mieten die sich das beim Verleiher. Er versteht das Konzept nicht von Technikverleiher, weil er hat sich jetzt alles gekauft und jetzt kann er viel günstiger als alle anderen seine Imagefilmproduktion anbieten, weil alle anderen müssen ja das Equipment noch bezahlen und quasi jedes Mal neu mieten. Und aber er hat sich das einmal gekauft, jetzt hat er das A für immer und B kann er den Punkt Equipment komplett rauslassen. Da habe ich gesagt so, ich muss dich da enttäuschen. Ich muss dich da, also ich meine, du kannst auch machen, ja, aber du hast das Zeug ja irgendwann mal gekauft. Also muss irgendwann der Punkt kommen, wo du es refinanzierst. So. Und wenn du das aber jetzt jedes Mal von deiner Gage mitfinanzieren musst, dein gekauftes Equipment, dann hast du eigentlich die nächsten Jahre erstmal, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, 15.000 Euro investiert hast, du hast die nächsten Jahre erstmal keinen Gewinn. Also kein Gewinn erwirtschaftet mit den Produktionen, sondern du bezahlst dann mit deiner Gage das Equipment ab.
Ja. Quasi, ja. Ich hoffe, dass die Gage in ein paar Jahren nicht nur 15.000 ist, aber du willst natürlich auch von was leben, nur um das klarzustellen. Also man tut dir immer nur anteilig dann das abzahlen.
Ja, genau. Und dementsprechend, auch wenn du eigenes Equipment einsetzen tust, du kannst ja dann auch ein bisschen günstiger ansetzen als der Verleiher, ja, bei dir in deiner Kalkulation. Das ist ja gar nicht, ne? Das ist ja vollkommen okay. Du kannst ja dann am Ende des Tages kannst du sie ja ein bisschen billiger anbieten, als wenn du es leihen müsstest, den Kostenpunkt. Aber auch wenn du eigenes Equipment in Verwendung hast, das kommt mit ins Angebot rein. Das wird dem Kunden in Rechnung gestellt. Also dein Equipment, das du auch selber bei dir mietest, das bezahlt der Kunde für seine Produktion mit.
Das kommt und das ist eben auch wichtig, um eben selber eine ökonomische Stabilität für dein Unternehmen zu garantieren und dir auch zu ermöglichen, dass du im Prinzip auch wieder neu investieren kannst. Ne? Also wenn du immer nur am Abbezahlen bist und jetzt verändert sich der Markt, es kommt eine neue Drohne raus, du brauchst irgendwie nochmal ein Objektiv oder so und du hast nichts, was in deinen Equipment-Fonds reingeht sozusagen, dann wird es da irgendwann eng. Ja. Ja. Und das ist vielleicht auch der Punkt, warum doch viele Unternehmen mieten, statt selber kaufen, weil halt der technische Wandel brutal schnell ist und gleichzeitig du auch für unterschiedliche Projekte unterschiedliche Technik brauchst. Ja, das eine Mal, wie gesagt, brauchst du vielleicht eine große Kinokamera, das andere Mal reicht irgendwie eine Systemkamera, du wirst nicht beides kaufen können. Ja, also kannst du schon, aber dann brauchst du schon echt viele gut bezahlte Aufträge, um das in einer kurzen Zeit zu amortisieren. Deswegen, ich bin auch ein Fan davon, so ein Grundsetup zu haben, keine Frage. Also ich habe selber auch einen Lichtkoffer, ich habe selber auch eine Kamera und ein paar Objektive, ich habe selber auch eine Funkstrecke und so weiter für kleine Aufträge. Das ist aber alles, sage ich mal, im Equipment-Rahmen bis maximal 5.000 Euro tutti completi, wenn man sich das so anschaut. Und das habe ich mir jetzt auch über die letzten 10 Jahre zusammengekauft. Das ist jetzt nicht so, dass ich an Tag 1 alles hatte, aber alles, was größer ist, das wird gemietet. Das kann ich entweder von Kollegen mieten, die was haben, oder kann auch sein, dass man das dann eben beim Verleiher mietet.
Ja, ich hab mich auch länger, da ist irgendwie nicht gewehrt, aber ich habe lange nicht selber irgendwie in Equipment investiert gehabt, weil ich dann auch dachte, ja, der Wandel ist so schnell und ich miete mir das Zeugs ja auch. Aber klar, ich habe mir auch dann, habt ihr ja dann auch mit den länger dabei seid, gehört, gerade in 2020 oder 2021 habe ich ja dann auch gut so ein bisschen investiert in eine gescheite Kamera, die ich jetzt aber als Grundsetup habe, in Audiotechnik, ja, um auch so ein Grundsetup zu haben, weil ich halt, und vor allem auch Licht, weil ich halt auch, und ein gescheites Stativ, das habe ich auch lange rausgeschoben, ein gescheites Stativ zu kaufen, einfach weil so eine Grundausstattung, gerade wenn man halt Kunden hat, die doch ein bisschen kleiner sind, wo man jetzt halt, wo man sagt, okay, ich berechne mein Equipment, aber ich setze es günstiger an, als wenn ich es mieten müsste. Oder ich bin einfach flexibler, weil ich kann jetzt sagen, okay, ich schnapp das jetzt aus meinem Regal, pack's ins Auto und fahr auf Dreh. Oder weil man einfach dann mit Equipment von Kollegen auch gebucht werden kann. Ja? Ja. Also wenn der Kollege auch noch eine Kamera hat und er hat einen Kunde, wo er jetzt halt nicht nochmal irgendwie 500 Euro für ein Kameraset ausgeben will, dann fragt er halt mich an, ob ich den Job machen möchte und ob ich meine Kamera und mein Stativ mitbringen kann. Ja? Dann komme ich, dann habe ich meine Tagesgage und hau nochmal, keine Ahnung, 30-40% drauf auf meine Gage und bringe halt dann noch meine Kamera mit und mein Stativ, so, da bricht mir nichts ab davon, dann zahle ich, habe ich wieder ein bisschen Einkommen für das Equipment, was ich mir angeschafft habe, aber ich werde attraktiver auch für meinen Auftraggeber, für meinen Kumpel, dem ich jetzt heute helfen kann, auch nicht nur personell, sondern halt auch mit dem Equipment.
Ja, ganz genau. Gibt natürlich noch weitere Faktoren, logischer Herkunft sind, sage ich mal, Reisekosten, Fahrtkosten. Auch ein Punkt, der oft hinten fallen gelassen wird, gerade wenn der Kunde in der Nähe ist. Selbst wenn der Kunde nur 10 Kilometer weg ist, tue ich gut daran, Reisekosten mit einzukalkulieren. Ja, bei mir in dem Fall gibt es Reisekostenpauschalen beispielsweise für Kunden, die in der Nähe sind. Ansonsten wird es dann nach Kilometern abgerechnet. Aber auch solche Sachen wie Übernachtungen. Und da wird man irgendwann an den Punkt kommen und sagen, hey, also wenn der Dreh abends um 9 Uhr vorbei ist und ich habe noch 3 Stunden Fahrt, 4 Stunden Fahrt, dann lasst euch doch eine Hotelnacht in die Kalkulation reinschreiben und dann zahlt der Kunde euch die Hotelnacht. Es sei denn, ihr habt natürlich am nächsten Tag gleich wieder Jobs und so weiter, dann muss man das immer abwägen. Es gibt Zeiten, da zieht man das durch, mehrere Male am Stück, quasi morgens hinfahren 3 Stunden, abends zurückfahren 3 Stunden und dazwischen noch drehen, aber das geht irgendwann auf die Gesundheit. Entsprechend auch solche Sachen da einfach realistisch denken. Wenn ihr eine Übernachtung braucht, dann braucht ihr eine Übernachtung. Wenn der Kunde auf Geschäftsreise geht zu irgendeinem seiner Kunde, um ein Vertriebsgespräch zu führen und das ist weiter weg, dann darf den ihr Mitarbeiter auch im Hotel übernachten. Ja, also auch solche Sachen sich gut überlegen und auch entsprechend Autos zur Verfügung haben dann, die auch das Ganze transportieren können. Also ich erinnere mich an unsere Aufträge, wo wir dann zu viert unterwegs waren mit Equipment und eine längere Fahrt hatten, zum Beispiel nach Ulm oder nach Leipheim, nach Mönchengladbach, habe ich immer einen 9-Sitzer gemietet bei der Autovermietung. Ja, einfach um auch einen gewissen Reisekomfort zu haben, um nicht gequetscht da drin zu sitzen. Das müsst ihr einfach eurem Kunden mit verkaufen. Ihr sagt natürlich nicht, ja, ich muss mir jetzt ein Auto mieten, sondern ihr sagt einfach, hey, Reise- und Fahrtkosten so und so viel Euro, weil wir müssen ja auch zu euch kommen. Und es ist auch für die meisten Kunden ganz selbstverständlich, weil die kalkulieren ja auch so, dass ihr Geschäft wirtschaftlich läuft.
Ja. Und was ihr nicht vergessen dürft, wenn ihr so ein Fahrzeug habt, da fallen Betriebsmittel an. Ob das jetzt Strom ist, was man natürlich bevorzugen sollte, ein Elektrofahrzeug, oder Benzin. Auch das muss man dann einfach überschlagen. Es gibt auch diverse Rechner im Netz, wo man dann ausrechnen kann, was brauche ich denn jetzt. Ich überschlage es meistens einfach fix und hau das dann bei den Reisekosten mit drauf. Einfach, dass man auch die Betriebsmittel wie Benzin und so weiter mit in seiner Kalkulation hat. Meistens, also da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist noch aktuell oder nicht. Wenn man so 30, also die üblichen steuerlichen 30 Cent auf einen Kilometer ansetzt, so für das Fahrzeug, wenn man jetzt ein eigenes Fahrzeug hat zum Beispiel, ne, dann die 30 Cent plus halt die Betriebsstoffe, die man dazu noch braucht. Wenn man jetzt halt wirklich ein Fahrzeug mietet, dann muss ich halt auch den Preis ansetzen, den der Mietpreis kostet. Und wenn mich halt der 9-Sitzer dann 600 Euro kostet, dann muss ich die 600 Euro ins Angebot nehmen. Klar.
Genau. Aber da kurz, das hatten wir auch schon drüber gesprochen, seit 22, ab dem 21. Kilometer 38 Cent pro Kilometer und alles, was runter ist, mittlerweile 35 Cent pro Kilometer.
Ja.
Ja, also das hat sich erhöht.
Gut, dann Postproduktion und das ist mitunter, sag ich mal, der oder kann in den meisten Fällen wird der größte Kostenpunkt sein. Zumindest ist es bei mir so. Und es kann auch so eine sehr gute Stellschraube sein. Wenn man dann, weil man am Ende landet man irgendwo bei einem Preis. Und man hat irgendwann ein Gefühl dafür, ob der Kunde bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Mhm. Weil man den Kunde kennt oder weil man generell Kunden kennt und schon mit ein paar gearbeitet hat. Und man weiß einfach, okay, ist dieser Preis, der jetzt rauskam, realistisch oder nicht? Und dann kann man sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht, weil ich bin jetzt gerade, man will ja manchmal dann, wenn man bei, keine Ahnung, 7200 Euro ist und man sagt, ah, jetzt bin ich nicht so weit von der, wo ich noch eine 6 davor stehen habe und es sieht halt attraktiver aus, vielleicht mache ich bei der Postproduktion jetzt aus 6 Tagen 5,5 so oder ne, und lande dann irgendwo bei 6.920 oder sowas. Ne? Dann habe ich so eine psychologische Marke erreicht. Ich habe so ein bisschen was meinem Preis gesenkt. Ich habe natürlich schon im Vorfeld bei meiner Kalkulation immer so ein bisschen mehr überall gegeben, ne? Und kann aber dann dadurch, dass ich dann eben irgendwo immer ein bisschen mehr gegeben habe, habe ich dann mit der Postproduktion immer so eine Stellschraube, wo ich so einen halben Tag hoch, einen halben Tag runter, ja, agieren kann, um den Preis nochmal so ein bisschen zu bewegen, um ihn in eine Richtung zu kriegen, den ich haben möchte vielleicht. Aber ansonsten die Postproduktion, ganz wichtig, die Zeit, die ihr braucht, natürlich nach dem Dreh, mit Materialsichtung, Material archivieren, Material dann schneiden, also der Schnitt selber, da müsst ihr euch gucken, mache ich das selber, geht das in meine Tasche, ist das mein Umsatz, brauche ich jemanden dafür, der das macht, macht das jemand externes, ne? Also Bildschnitt, dann überlegt euch auch sowas wie Korrekturen. Ja, also bis wir den Picture-Lock haben, wie oft soll die Version jetzt hin und her gehen, wie viel Korrekturen machen wir, auch das durchaus im Angebot kommunizieren, dass man irgendwie 3 Korrekturschleifen hat. Genau, und dann geht es im Prinzip weiter, dann, wo man halt auch oft spart, in Anführungszeichen, das Thema Sound. Aber daran sollte man nicht sparen. Das heißt, ich habe mittlerweile auch immer so, dass ich immer das an einen externen Sounddesigner gebe. Und das muss man dann auch gucken, was kostet denn mein Kollege, der das irgendwie macht, ja, was will der haben für den Tag oder wenn er sagt, er braucht dann dafür mal grob einfach anrufen und sagen, hey, das und das ist das Projekt, das ist der Aufwand, was schätzt denn, würdest du da an Zeit brauchen, und dann sagt er, alles klar, ich brauche 2 Tage, dann kannst du das mit in deine Postproduktionstage reinnehmen, genau, also Sound nicht vergessen, Bildschnitt und die Zeit, die du halt vielleicht noch brauchst für irgendwelche Motion Graphics, Animationen, Bauchbinden, falls die nicht gibt, oder kannst du auch irgendwelche Presets kaufen, ja, alles möglich.
Genau, dann gibt es noch andere kleinere Punkte, die jetzt nicht bei jedem Projekt vorkommen, wobei Musiklizenzen sind bei sehr vielen Projekten mit dabei oder auch Musikkomposition, aber solche Sachen wie Buyouts für Schauspieler, Buyouts für besondere Rechte, um zum Beispiel den Film auch verändern zu dürfen oder solche Geschichte.
Voice-Over,
genau. Gibt es Untertitel oder Fremdsprachenversionen? Auch sowas kann man mal abklopfen, abchecken, vor allem wenn der Kunde eben international unterwegs ist. Und dann, du nutzt die Stellschraube Postproduktion, ich nutze eine andere Stellschraube bei mir, wobei beides legitim ist, wenn man das ordentlich kalkulieren kann. Ich nehme immer noch einen Punkt oder sehr oft einen Punkt mit allgemeinen Betriebskosten dazu. Und da sind zum Beispiel solche Sachen drin wie Versicherungen. Da packe ich auch meine Reisekosten in der Regel mit rein. Das ist so ein Oberpunkt, sage ich mal, wo ich dann nur Stichpunkte mache, was da alles drin ist. Und da tue ich mir quasi auch meinen Unternehmensgewinn oder wirtschaftlichen Puffer einbauen. Ja, also natürlich, ich tue die einzelnen Punkte schon so kalkulieren, dass ich einen gewissen Spielraum habe. Das ist wichtig, um sich wirtschaftlich nachher nicht gegen eine Wand zu manövrieren. Aber wenn wir uns jetzt diese ganzen Sachen angucken, Personalbedarf, dann Equipment, Reisekosten, Postproduktion, Lizenzen, Buyouts, das sind alles Kosten, die nahezu 1:1 wieder rausgehen. Entweder an den externen Dienstleister oder auf mein privates Einkommen, weil ich habe ja auch meine Tagesgage verdient, die ich mir am Ende auch auszahlen sollte. Was verdient aber das Unternehmen? Das Unternehmen aktuell bekommt nur die Equipment-Miete, ja. Das Unternehmen verdient nichts an den Reisekosten, nichts an den Lizenzen, nichts an den Personalbedarf, sondern das Unternehmen tut nachher nur was, sage ich mal, verdienen, wenn man auch einen entsprechenden Unternehmensgewinn eingeplant hat. Bei großen Produktionen ist man da irgendwo so bei 8-10% und auch bei kleinen Produktionen halte ich das für absolut realistisch. Wo ich jetzt die großen Projekte hatte, wo wir nach Marokko und Israel gegangen sind, da stand tatsächlich dann einfach quasi Producers Fee drauf, ja, also das Geld, was der Producer, die Produktionsfirma bekommt, und da wurden dann halt in dem Fall, glaube ich, 12% oder sowas draufgeschlagen, und dann wusste ich, okay, das ist jetzt das Geld, das verdient der Producer, und die anderen Sachen werden tatsächlich 1:1 für mich abgerechnet, das wir brauchen. Ja, also da gibt es verschiedene Kalkulationsmodelle. Ich arbeite eher mit so einem allgemeinen Betriebskostenpunkt, wo ich dann meinen Gewinn so quasi mit reinnehme. Den benenne ich nicht richtig, aber ich habe da eben ein gewisses Wording, was ich da reinpacke. Und dann natürlich die einzelnen Punkte so kalkulieren, dass man da nicht sofort, wenn es mal irgendwie ein 100er teurer wird, dass man dann sofort von seiner eigenen Gage abziehen muss. Also das auf jeden Fall mit bedenken. Ist natürlich am Anfang immer tricky, weil man selber denkt, boah, hat die Firma überhaupt so viel Geld? Was, so ein Film kostet so viel? Aber ich sag mal, so ein solider Imagefilm, wo man jetzt vielleicht mal 100, 150 Kilometer Reise hat, einfacher Weg, mit, sag ich mal, 2, 3 Leuten Personal, was man mitnimmt. Das kann schon ab 5.000, 6.000 anfangen und das ist ganz normal. Ja, natürlich wollen die Unternehmen heutzutage immer weniger zahlen. Wir haben jetzt gerade einen Kunden, da reden wir irgendwie von ein bisschen einer niedrigeren 5-stelligen Summe, da wo wir über einen Film reden. Und andere Kunden natürlich, wenn ich im Social Ads Bereich unterwegs bin bei UGC Videos, ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Ja, da bin ich viel günstiger unterwegs, hat natürlich aber auch einen ganz anderen Qualitätsanspruch. Und das muss man sich selber einfach bewusst machen, was bekommen die Leute für das Geld und wer lebt nachher von dem Geld. Weil es ist ja jetzt nicht so, nur weil das 5.000 Euro kommt, hast du nachher 5.000 Euro auf dem Konto, sondern du musst ja, sag ich mal, locker mal 4.000 Euro gehen vielleicht an Kosten raus, dann bleiben noch 1.000 Euro für dich übrig, davon musst du noch Steuern zahlen und davon musst du nachher all deine Sachen bezahlen, die du auch privat brauchst. Ja, also da seid ehrlich zu euch selber und wirtschaftet euch nicht selber runter und definiert irgendwann auch einen Punkt, wo ihr sagt, okay, jetzt ist der Punkt des günstigsten und kostenlosen Arbeiten vorbei, weil ich habe jetzt eine eigene Wohnung, ich bin kein Student mehr, ich muss mich jetzt am Markt etablieren und auch entsprechend Gewinn erwirtschaften.
Ja, was mir noch eingefallen ist, was wir jetzt rausgelassen haben, so ein bisschen, ist das Thema Konzeption. Aber auch das wäre dann noch ein Punkt, der dann bei mir im Angebot unter dem Punkt, ja, entweder Konzeption oder Stoffentwicklung steht. Da muss man dann einfach gucken, hat der Kunde schon ein fixes Konzept, vielleicht über eine Agentur auch schon, wo wir einfach nur über Produktion sprechen. Das war das, was wir jetzt bisher besprochen haben. Wenn halt nicht und der Kunde sagt, liefert mal Ideen und macht mal was, dann bis zum Angebot mal die groben Ideen macht man erstmal for free meistens, dass man dann an den Auftrag kommt. Aber dann, sobald dann der Kunde sagt, jawohl, machen wir und das Angebot unterschreibt, dann soll im Angebot stehen Stoffentwicklung oder Konzeption. Und auch noch eine zusätzliche Stellschraube, die ich so ein bisschen habe, ich habe noch den Punkt Produktionsplanung als ganz, ganz oben. Das ist ähnlich wie bei dir. Das habe ich auch gerade noch rausgelassen. Stimmt, das ist ähnlich wie bei dir. Produktionsplanung, da habe ich auch so eine Stellschraube. Da kann mal der Tagessatz höher sein oder ich agiere dann mal mit 1 oder 2 Tagen, je nachdem, wie meine restlichen Puffer sich verhalten. Genau, aber das mal soweit. Mal so ein kleiner Überblick, ne?
Jawohl, ganz genau. Und der ist wichtig, sollte sich jeder auch bewusst machen.
Genau, aber falls ihr das Ganze anders macht, dann teilt uns das trotzdem gerne mit. Also wir glauben nicht, dass das alle so machen müssen,
wie wir das tun. Schluss.
Genau, sondern so haben wir es gelernt, so haben wir es gemacht und so machen wir es beide. Aber vielleicht macht ihr es ganz anders und auch das wäre spannend und vielleicht kann man sich darüber auch mal austauschen. Wir haben Kurznews.
Kurze News. Doch, passt. Ja, wie auch immer.
Der Aufschrei ist groß. Netflix will Geld verdienen und sie ziehen jetzt durch. Und weil man ja seine Accounts oftmals shared mit anderen Menschen und man nicht bereit ist, irgendwie, dass jeder seinen eigenen Account bezahlt und man, und also im Netz, ich bin echt erstaunt, wie empört die Menschen sind, dass Netflix jetzt durchzieht und Account-Sharing verbietet und irgendwie mit IP-Adressen arbeitet und so weiter. Also aus meiner Sicht technisch alles sauber, man hat sogar einen Monat Zeit, auch wenn man auf Reisen ist und so weiter. Man kann auf Reisen weiterhin gucken und so weiter. Also das ist technisch gar kein Problem. Aber der Aufschrei ist groß. Die Bubble, in der ich mich irgendwie auf Facebook befinde, mit in so einer Netflix-Gruppe, die ist wirklich herrlich, wie viele Leute sagen, das war's Netflix, tschüss, ich gehe jetzt, das reicht mir jetzt. Und die einfach nicht verstehen, dass so ein Unternehmen halt einfach, dass wenn ich was haben möchte, dass ich dafür bezahlen muss. Ja. Also wenn ihr was haben wollt, müsst ihr dafür bezahlen, genauso wie eure Kunden, sonst seid ihr auch traurig. Und dementsprechend, Netflix geht jetzt gegen Account-Sharing, Passwort-Sharing vor und lasst euch nicht weitergucken, wenn ihr mit einem Gerät, es wird eine Homebase festgelegt, an der ihr seid, und wenn ihr woanders seid, dann habt ihr einen Monat Möglichkeit, dort zu gucken, aber dann muss das Gerät einmal zu euch nach Hause in eure IP rein. Das Zauberwort heißt aber auch VPN, falls jemand das trotzdem weiterhin umgehen möchte. Aber Netflix zieht durch und geht gegen Account Sharing vor.
Ja, was mir da noch kommt, Also ich kann Netflix da auch voll und ganz verstehen, weil das natürlich, ich möchte auch nicht, dass irgendwie drei Firmen meine Filme nutzen und jedes Mal quasi ein eigenes Logo davor setzen. So, das wäre jetzt die Übertragung auf mein Produkt, was ich anbiete. Deswegen aus wirtschaftlicher Sicht und unternehmerischer Sicht voll verständlich. Für mich zeigt es aber, dass viele Menschen einfach wirklich sich überlegen, wie viel Geld kann ich für Entertainment ausgeben. Ne? Ich habe jetzt gerade mal geschaut, das Premium-Abo bei Netflix kostet mittlerweile 18 Euro, dass du 4K gucken kannst. Und Netflix ist ja nicht das einzigste Abo, was man dann oftmals hat. Auch wenn ich mir Sky jetzt anschaue, wenn ich die Bundesliga gucken möchte, wenn ich Formel 1 gucken möchte, bin ich auch mal schnell 20 Euro im Monat los. Das heißt, allein schon, wenn ich Netflix und Sky beispielsweise, was jetzt meine Interessensgebieten wäre, zusammenhole, zahle ich allein schon 40 Euro für Entertainment. Und das in den aktuellen Zeiten ist, glaube ich, immer schwieriger finanziell zu vermitteln, auch wenn es natürlich aus unternehmerischer Sicht gerechtfertigt ist. Ja, also Produktionen kosten ihr Geld, Service kosten ihr Geld, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass das in den nächsten Jahren schon spannend wird. Auch Disney Plus hat ja einiges an Nutzern einbüßen müssen und das Wachstum deutlich verlangsamt, sodass jetzt ja auch anfangen, die Streaming-Anbieter teilweise Lizenzen mit zu verkaufen. Also gerade Amazon ist da ja stark mit dabei und möchte Eigenproduktionen auch jetzt mit Lizenzdeals vermarkten. Also ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Weil das natürlich so eine Zwickmühle ist für die Streaming-Anbieter, die jetzt einen gewissen Standard gesetzt haben, über Jahre hinweg jedes Jahr krasse Serien zu bieten, was natürlich die Ausgaben sehr hoch sind. Die müssen natürlich auch das Geld irgendwo reinholen.
Ja.
Jo, ich habe auch eine Kurznews mitgebracht, und zwar die alljährlichen Screenforce Days stehen wieder an. Und zwar jetzt im Juni. Ich kann diesmal nicht dabei sein, weil ich im Urlaub bin. Und zwar vom 13. bis 15. Juni ist wieder online. Und interessanterweise ist Sky Deutschland diesmal nicht dabei. Was sie begründen mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Man weiß ja, dass Sky Deutschland angeschlagen ist, dass es da auch Bemühungen gibt, Sky Deutschland zu verkaufen. Da haben sie sich eben diesmal entschlossen, nicht mit reinzugehen. Wer aber noch dabei ist, soweit ich es mitbekommen habe, und das finde ich interessant, ist Servus TV Deutschland, weil da brodelt ja aktuell die Gerüchteküche, dass die zum Jahresende eingestellt werden. Aber solange noch nichts fix ist, braucht man natürlich auch Werbepartner. Ne? Was gibt es da programmtechnisch? Programmtechnisch sind die Tage eigentlich immer sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Natürlich gibt es am Anfang eine Begrüßung und dann gibt es zum einen, vor allem am Donnerstag in dem Fall, verschiedene Talks, also Themenblöcke sozusagen, wo man mit lauschen kann. Dadurch, dass es online ist, sind es einfach Vorträge. Aber an den ersten beiden Tagen, Dienstag und Mittwoch, da sind die ganzen Vorstellungen der einzelnen Sender, was für Programme kommen, welche Programme sind in der nächsten Saison in der Entwicklung. RTL, Warner Bros., Discovery, Vison, ARD, Sport1, die AGF bringt auch was mit, nicht zur Vermarktung, sondern zu den neuesten Videoforschungen. Dann ProSiebenSat.1, Disney ist dabei, RTL2 ist mit dabei. Also da gibt es auch immer wieder schöne Einblicke, wo man einfach herausfinden kann, was in der nächsten TV-Saison so laufen wird.
Genau, eine fixe Sache, die Samsung SSD T7 Festplatten sind gerade bei Amazon sehr, sehr stark günstig. Sowohl die Rugged-Version, also die eingehüllte, als auch die Edelstahl-Version oder die Aluminium-Version, die sind teilweise zwischen 25% und 40% reduziert. Also auf Amazon dementsprechend Link in den Shownotes unten. Könnt ihr gerne mal schauen, falls ihr auf der Suche nach SSDs seid, in Größen von 1 Terabyte oder 0,5 Terabyte bis 4 Terabyte, irgendwie alle Modelle gerade reduziert. Könnt ihr mal gerne schauen.
Jawohl, dann biegen wir ab zu den Bigs. Ich habe was Neues gekauft aufgrund eines Auftrags, wo ich einen Vortrag aufzeichne und zwei Personen sprechen. Habe ich mir überlegt, wie kann ich das audiotechnisch umsetzen, und bin dann doch mal auf die Rode Wireless Go 2 aufgesprungen. Habe mir die jetzt gekauft, einfach weil ich dort einen Dual Receiver habe mit zwei Sendern. Kann daran einen Lavalier anstecken und habe nachher ein sehr entspanntes Handling. Kann das Ganze auch direkt recorden. Das ist natürlich auch cool. Bin im 2,4 Gigahertz Bereich unterwegs, was die WLAN Frequenzen sind, aber durch das interne Recording könnte das trotzdem ganz cool funktionieren. Und das kann ich tatsächlich empfehlen. Ich werde jetzt den ersten Auftrag damit machen. Ich habe es gekauft, werde natürlich danach nochmal berichten, welche Qualität dabei rumgekommen ist. Aber ich habe jetzt ein, zwei Tage damit rumgespielt und die sind echt überzeugend. Zuerst habe ich mich so ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich diese Clipper, die man immer auf Social Media sieht, nicht mag, wenn dann diese fetten Teile da an den T-Shirts rumbaumeln. Aber tatsächlich eben, man kann da auch Lavalier-Mikrofone anschließen. Da habe ich zwei gekauft und jetzt wird damit ein Auftrag gemacht. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, habe ich euch verlinkt.
Und ich picke heute wieder was von meinem neuen Schreibtisch-Setup und zwar einen schwenkbaren Mikrofonarm. Das ist auch das letzte Teil von meinem Setup, glaube ich. Mich hat es immer genervt, dass das Mikrofon direkt vor mir stand und den Blick versperrt hat und ich konnte nicht die Tastatur benutzen. Jetzt kommt das Mikrofon von oben, von der Seite und ich habe viel mehr Bewegungsfreiheit und kann währenddessen noch ein bisschen an der Tastatur arbeiten und die Shownotes während der Show verbessern.
So ist recht.
Auch hier den Link zu Amazon in den Shownotes und dann sind wir auch schon fertig.
So ist es. Jetzt sitzen wir erstmal im Urlaub. Danach hören wir uns wieder. Wir nutzen quasi die Podcast-Pause jetzt die zwei Wochen bis zur nächsten Folge, um uns zu entspannen. Ich hoffe, ihr gönnt es uns. Wir gönnen es uns auf jeden Fall.
Liebe Grüße, bis dann. Tschüssi.
Ciao.